Xiaomi hat das Xiaomi 13T Pro mit Leica-Kamera vorgestellt. Dazu gab es das Band 8 endlich und auch die neue Smartwatch, über die wir letzte Woche schon so ein bisschen geredet haben. Apropos Smartwatch, Nothing zeigt, wie eine Smartwatch 2023 auch aussehen kann. Und das sind nur einige der Themen der heutigen Folge von Technisch gesehen. Mein Name ist Torben und neben mir sitzt heute keiner. Ich weiß, das ist ein bisschen weird und das ist auch für mich ein bisschen komisch, aber aus diversen Gründen, Urlaub, Krankheit und ganz spontane Planänderungen bin ich heute hier mal alleine und ich hoffe, ihr bleibt mit mir. Ich habe die Themen, wie gesagt, mitgebracht. Ich glaube, es wird trotzdem ganz spannend, da ich in Berlin war bei dem Xiaomi-Event auf Instagram, habt ihr es vielleicht gesehen, und dass ich jetzt hier einfach alleine rede, das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie ein erhöhtes Selbstbewusstsein habe und mir ja gerne lange beim Reden zuhöre. Ganz das Gegenteil ist der Fall, aber wir wollten euch natürlich, wie gewohnt, die technisch gesehen Qualität bieten und einfach mal durchziehen. Es wird dadurch wahrscheinlich ein bisschen kürzer, die Folge. Ich mache das auch so zum ersten Mal, aber könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob das dann im Endeffekt trotzdem eine gelungene Folge war, aber dafür müsst ihr dann natürlich erstmal durchhören. Ja, das ist wirklich, wirklich komisch. Die Kamera ist auch näher als sonst, aber wie gesagt, war ich am Dienstag in Berlin. Xiaomi hat eingeladen zum Xiaomi 13T Pro Event und das war abenteuerlich, könnte man sagen. Denn ich bin morgens früh losgefahren, muss mich so gegen 6:30 auf den Weg machen. Und dann auf dem Weg kam dann irgendwann raus, dass da, also ich bin Fan der Deutschen Bahn, grundsätzlich fahre gerne Bahn und gerade innerdeutschland versuche ich zu vermeiden zu fliegen. Und in der Bahn kann man auch ganz gut schön arbeiten mit dem Laptop. Ich bin dann losgefahren und irgendwann kam, ja, hey, hier ist die Strecke gesperrt. Ich glaube irgendwo vor Minden oder so, es muss umgeleitet werden. Aber auf der Umleitung ist auch ein Zug liegen geblieben. Da war dann irgendwie ein Feuerwehreinsatz oder so. Und dann mussten wir die zweite Umleitungsstrecke nehmen über Bremen. Und ich weiß nicht, wie gut ihr euch in Deutschland auskennt, aber wenn man von NRW aus Richtung Berlin fährt, dann fährt man normalerweise nicht über Bremen. Das hat uns dann insgesamt eine Verspätung von, ich glaube im Endeffekt waren es 196 Minuten eingehandelt, bei einem Weg von, ich glaube knapp 4,5 Stunden. Also war ich knapp 8 Stunden unterwegs, bis ich dann in Berlin Ostbahnhof rausgehen konnte, endlich zu der Location gelaufen bin und dann gerade noch, musste mich noch akkreditieren, Badge abholen, Giftbag, also ein Goodiebag abholen, wo coolerweise ein Xiaomi Band 8 drin war, über das wir gerade gleich auch noch reden. Bin dann rein und hab da nur noch wirklich gehört, and that was it for today. enjoy the hands-on area. Und ich konnte dann mit als erster quasi durchlaufen, direkt in die hands-on area, wo die neuen Produkte dann vorgestellt wurden. Das war aber nicht ganz so schlimm, da wir ja zum Glück in so Situationen öfter mal den Luxus haben, dass wir die Geräte auch schon vorab uns ein bisschen anschauen können. Nachdem wir schon so viel Xiaomi-Sachen, aber auch andere Geräte natürlich schon getestet haben, ist das immer ganz cool, auch um ein bisschen die Videos vorzubereiten. So konnte auch relativ pünktlich zum Launch schon ein Video rausgehen zum Xiaomi 13T Pro, was ich auch dann mit dabei hatte. Und das ist ja das neue Topmodell, ist es gar nicht. Die T-Reihe hat ja generell so ein bisschen das Problem des Standings, würde ich sagen. Das ist ein bisschen schwerer ist, das so hundertprozentig zu definieren, wofür die T-Reihe steht. Das ist bei der normalen 13er, also bei der normalen Flagship-Reihe, dann wiederum ein bisschen anders. Da weiß man, das finde ich eigentlich ein bisschen besser. Bei der T-Reihe ist es jetzt vor allen Dingen, glaube ich, das schnelle Laden, was mit dem 11T Pro kam. Als es angefangen hat, schon mit dem Mi 9T Pro, dachten noch alle, das ist halt dann die Reihe mit der Pop-Up-Kamera, die gefühlt immer weiter vermisst wird von euch. Da kommen wir relativ häufig noch nach wie vor Nachfragen und ich weiß, dass das 9T Pro auf jeden Fall so ein Fanliebling war. Jetzt ist ja immer noch nicht so ganz klar, wofür die Reihe steht, aber es ist das nächste Level, wie ich finde, denn Xiaomi macht hier so ein paar Sachen endlich mal wirklich richtig. Dazu gehört vor allen Dingen dann das Thema IP-Rating zum Beispiel, das ist jetzt wasserdicht und wir bekommen lange Android-Updates. Also wer hätte damit gerechnet und nicht nur 3 Jahre, wie wir es schon mal bei Xiaomi hatten, sondern direkt 4 Jahre Software-Updates und 5 Jahre Sicherheits-Updates. Das ist natürlich super gut. Das ist jetzt erstmal ein Versprechen, das müssen sie natürlich dann auch noch halten und umsetzen und zeigen. Bin sehr gespannt, wie sie denn nachliefern werden und wann die Updates dann immer kommen, wie pünktlich. Das wissen wir natürlich auch noch nicht, aber wir sind mal optimistisch und hoffen, dass es einfach gut läuft. Der große Star der Show ist dann aber natürlich Leica auf der Rückseite, denn auch das Triple-Kamera-Setup gefällt. Man lässt endlich diesen 2-Megapixel-Schwachsinn sein. Und ich glaube, das war einer meiner Lieblings-Podcast-Momente vom letzten Jahr, als ich das prophezeit habe bei dem 12T Pro und es dann wirklich so gekommen ist. Das hatte auch eben irgendjemand von euch kommentiert. Da hatte man dann eine 200-Megapixel-Hauptkamera und daneben so eine 2-Megapixel-Makro-Kamera. Haben sie wohl selber gemerkt, dass das ein bisschen schwachsinnig ist. Das macht man jetzt nicht. Und es gibt natürlich wieder so die Leica-Behandlung. Die kommt dann in Form von Mithilfe bei dem Objektiv zum Beispiel, der Hauptkamera. Und natürlich auch bei der Software mit den zwei Bildstilen, Leica Vibrant und Leica Authentic. Das ist dann so ein bisschen satter oder ein bisschen authentischer, wie der Name eben verrät. Aber alles da zu dem neuen Xiaomi 13T Pro, auch was daran typisch ist, was die gewohnte Leistung ist. Denn es gibt einen leichten Unterschied bei dem Prozessor, den gab es in den letzten Jahren nicht. Das erkläre ich aber alles ganz ausführlich in dem Review-Video. Das werden wir mal hier auch in der Videobeschreibung verlinken. Test gibt es natürlich auch auf chinagadgets.de. Das haben wir alles schon vorab gemacht. Von daher war das 13T Pro jetzt in der Hands-on-Area auch nicht so sehr mein Highlight. Erstmal war mein Highlight dann, dass es danach auch Essen gab und ich ganz viele von euch gesehen habe. Gerade von so den anderen Creatoren war schön, den Timo mal wieder zu sehen von Inside Digital, den Jay. Ich habe da noch einen kleinen Livestream mitgemacht mit Leo von Allround PC. Den hätte ich mal fragen können, ob der hier spontan einspringen kann, aber der ist natürlich auch ein vielbeschäftigter Mann. Aber genau, da haben wir ein bisschen gelivestreamt, auch mit dem Technik-Volt hier. Carsten war auch mit dabei, vielleicht hat er zufällig zugeguckt. Falls ja, dann lasst mich das gerne mal in den Kommentaren wissen. Hat auf jeden Fall jede Menge Spaß gemacht, da ein bisschen direkt zu fachsimpeln, was die neuen Geräte so können und was unsere anderen Highlights waren. Das Video ist auch noch online, also es geht knapp eine Stunde, wenn ihr Leo von Around PC, das Technik-Volt hier und mich ein bisschen reden hören wollt über den Xiaomi Launch, dann könnt ihr das da machen. Video tun wir hoffentlich in die Videobeschreibung. Das muss ich alles machen. Das ist alles gleich spontan noch. Ich hoffe, das kann sein, dass die Folge ein bisschen später kommt als sonst. Wir nehmen nämlich auch ein bisschen später auf als sonst. Von daher, ich versuche dran zu denken, sagen wir mal so. Auf jeden Fall gab es dann noch ein Xiaomi Smart Band 8, das ja überraschend spät kam. Also die China-Version kam schon im April und jetzt sind wir hier im fast Oktober. Also gut, 5 Monate später, normalerweise kam das immer so im Juni, was ein bisschen überraschend ist, dass auch die Zusatzhardware, das kann man ja auch an seinen Schuh binden quasi, mit dem Running Clip oder halt auch als Halskette tragen, dass das auch in Deutschland, also in Europa rauskommt, das hat mich ein bisschen überrascht, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich weiß gar nicht, wie teuer die separat sind, ich glaube gerade am Anfang kriegt man diesen Running Clip noch gratis dazu geschenkt. Aber das ganze Band kostet nur 39,99 und ich habe es gar nicht mehr recherchiert. Vielleicht kann ich das live mal machen, denn mein Gesprächspartner heute hier ist mein Laptop. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Smart Band 7, also der Vorgänger, 50 Euro gekostet hat. Preis finde ich gerade nicht. Release-Preis. Ich meine, das hat 50 Euro gekostet. Der Nachfolger, also das Mi Band 8, kostet jetzt auf jeden Fall nur 39,99. Korrigiert mich gerne, aber ich meine, das ist günstiger geworden. Zum Glück, denn es ist halt einfach ein Fitness-Tracker. So ein guter Fitness-Tracker. Das Mi Band war schon immer einer der besten Fitness-Tracker für das Geld. Es gibt jetzt auch wieder so ein paar Kleinigkeiten wie Game-Watch-Faces oder so. Das ganze Display hat jetzt, nicht das Display, das Band hat jetzt vor allen Dingen einen neuen Verschluss. Es ist nicht mehr so, dass man diesen Tracker einzeln hat und den in so einen Silikongriff tut, sondern die beiden Bänder, also die zwei Teile des Bandes, werden mit so einem Schnellverschluss damit befestigt. Das gefällt mir auf jeden Fall gut, weil ich fand es immer echt ein bisschen lästig. Ich bin gar nicht so der Mi-Band-Träger. Ich glaube, ich habe immer nur für einen Testzeitraum, wenn dann ein Mi-Band getragen. Ich kann mir vorstellen, dass unter euch einige Mi-Band-Träger sind, weil das Mi-Band ist ja so ein bisschen, ja, wie will man sagen, ist ja so die Einstiegsdroge in Xiaomi vielleicht für viele. Ist auch immer ein cooles Geschenk, keine Frage, aber ja, ist einfach so ein bisschen das nächste Mi-Band. Ein Video zu der China-Version haben wir ja schon ebenfalls gemacht. Ich finde da die richtige Smartwatch deutlich spannender, ist die Xiaomi Watch 2 Pro und über die haben wir letzte Woche schon ein bisschen geredet, als sie offiziell schon angeteasert wurde. Jetzt wurde sie auch vorgestellt und es bestätigt sich eigentlich fast alles, was wir schon gemutmaßt haben. Es ist eine Wear OS Smartwatch, was so das Highlight daran ist. Es ist damit die erste global verfügbare Wear OS Smartwatch von Xiaomi. In einem runden Design, gibt es in 2 Farben. Und man hat ein AMOLED-Display, 1,43 Zoll. hohe Auflösung und eine Krone auch an der Seite zu der Bedienung, GPS etc., Herzfrequenzsensor, alles soweit, wie man das kennt, mit an Bord, 500 mAh Akku, ich meine 2 GB RAM und 32 GB Speicher, ich habe es auf dem Datenblatt nicht wiedergefunden, das war aber der Leak vorab. Das Feature eben ist aber Wear OS, also das offene Betriebssystem von Google, was dann zum Beispiel auch Google Wallet bzw. Google Pay ermöglicht, sodass man damit kontaktlos bezahlen kann. Google Maps ist drauf zur Navigation, ihr könnt Spotify oder Strava oder so runterladen. Man hat also einfach einen automatisch größeren Funktionsumfang, weil es halt einfach ein offenes Betriebssystem ist. Natürlich ist es auch wieder ein bisschen angepasst von MIUI. MIUI Watch kennt man ja schon von der Watch S1 oder von anderen oder von der ersten Mi Watch sogar noch. Sieht also optisch ein bisschen anders aus, aber Wear OS liegt darunter, ist so der gleiche Ansatz, den Samsung dann auch bei den Galaxy Watches, den die da verfolgen. Aber was eben dann zur Samsung Galaxy Watch anders ist, ist der Preis. Denn mit einer UVP von 269 Euro kann man sich da leicht runter positionieren und hat dann vor allen Dingen die deutlich bessere Performance dank dem neuen Snapdragon Chip. W5 Plus Gen 1 ist da drin. Da bin ich sehr gespannt, den im Alltag auszuprobieren, ob das wirklich so den Unterschied macht, gerade zu diesem etwas älteren Exynos Chip aus den Samsung Geräten. Das könnte echt spannend werden. Es gibt auch eine LTE-Variante mit eSIM. Ja, und damit ist das eigentlich so mein Highlight von dem Launch, würde ich sagen. Und natürlich auch ein bisschen das 13T Pro, aber vor allen Dingen die Uhr. Apropos 13T Pro, es wird spannend, weil es ist jetzt das erste Mal, dass Xiaomi eine Leica-Kamera in einem Nicht-Flagship verbaut. Ja, also man könnte die T-Reihe vielleicht auch so ein bisschen als Neben-Flagship, aber man könnte es als Neben-Flagship betrachten, aber eigentlich ist es das nicht. Es ist ein bisschen schwer zu definieren, aber allein preislich ist man ja ein bisschen runter mit. Ab 649 Euro ist ein 13T einfach ein Oberklasse-Handy und selbst das kriegt schon eine Leica-Kamera. Dann stellt sich mir die Frage, okay, ist das jetzt ähnlich wie bei dem schnellen Laden oder so oder bei den starken Chips oder bei einer 120 Hertz Bildwiederholrate, dass wir jetzt sehen, dass die Top-Features der Flagships auch immer weiter nach unten prasseln, kriegt jetzt jedes Handy von Xiaomi bald eine Leica-Kamera. Geht die Kooperation so weit oder nicht? Verwässert das Ganze vielleicht? Es gibt erste Anzeichen, dass es in die Richtung gehen könnte. Erstmal, weil es jetzt schon gemacht wurde, das 13T als Nicht-Flagship, dass es eine Leica-Cam kriegt und damit die gleichen Kamera-Specs fast wie das 13T Pro. Da gibt es eigentlich nur Unterschiede im Videobereich. Das hängt dann aber eher mit dem Prozessor zusammen. Aber in China wurde die neue Redmi Note 13 Serie veröffentlicht und da möchte ich vor allen Dingen über das Redmi Note 13 Pro Plus reden. Das sieht nämlich ziemlich interessant aus. Das hat zwar noch keine Leica-Kamera, aber trotzdem ein paar Features, die man sonst im Xiaomi 13T Pro findet. Dazu gehören dann zum Beispiel das 6,67 Zoll große 1,5K AMOLED-Display mit natürlich einer Bildwiederholrate von 120 Hertz. Gut, sind keine 144 Hertz, aber das kann man, glaube ich, gekonnt ignorieren. Was aber spannend ist, dass es auch ein IP-Rating hat. Ein Redmi Note-Gerät, was wasserdicht ist. Bis letztes Jahr haben sie quasi gar nichts wasserdicht gemacht und jetzt wird es plötzlich so in die Mittelklasse und Oberklasse geworfen. Das ist wirklich schön zu sehen. Das ist so eine Sache, warum ich die Hoffnung habe, dass auch mehr solcher exquisiten, exklusiven Top-Premium-Features auch immer mehr in die günstigeren Geräte wandert. Gleiches gilt dann für eine 200-Megapixel-Kamera und 120-Watt-Laden. Und dabei bei einem 120-Watt-Laden ist es nicht mal das komische USB-A-Ladegerät, wo ich mich nach wie vor frage, wie sie so viel Leistung aus so einem alten Charger quetschen, sondern endlich ein USB-C-Charger. Das ist das Redmi Note 13 Pro Plus. Preis weiß ich jetzt gar nicht. Ist natürlich auch eine Mittelklasse. In China ist der Preis dann ja sowieso nicht so ganz vergleichbar mit dem, was wir hier haben. Aber es sind ungefähr 275 Dollar, also ca. 275 Euro umgerechnet. Es wären dann bei einem Euro-Kurs schätzungsweise, wäre es so in der 400 Euro Preiskategorie, würde ich sagen. Es ist auch die Frage, ob das so global rauskommt. Das war in den vergangenen Generationen nicht immer so. Da gab es zwischen den Redmi Note-Geräten in China und hier dann schon öfter mal Unterschiede, manchmal auch nicht. Bei der Modellvielfalt ist das ganz schwer nachzuvollziehen. Aber wir sind gespannt, wie das da weitergeht mit dem Redmi Note 13 Pro Plus. Es wird dann zwar wahrscheinlich noch keine Leica-Kamera haben, aber wer weiß, vielleicht das Redmi Note 14 Pro Plus oder Redmi Note 15 Pro Plus. Ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass das Xiaomi, gerade weil Kamera immer so eine leichte Schwäche war, dass sie da jetzt so viel mit Leica zusammenarbeiten, dass auch die anderen Geräte davon profitieren. Zumindest in der Software-Nachverarbeitung dann mit coolen Wasserzeichen oder mehr Filtern oder halt eben den Bildstilen. Wahrscheinlich wird aber nicht jedes dann extra Summicron-Objektive bekommen, wie es jetzt bei dem 13T und 13T Pro der Fall ist. Ich habe aber auch noch über Nothing geredet am Anfang und das hat mich dann komplett überrascht, als ich dann am Dienstag nach Hause bin. Dann war ich da bei dem Event 3:15 oder so. Dann habe ich kurz mir die Sachen angeguckt, ein paar Fotos gemacht, kurz was gegessen, Kaffee getrunken, dann eben Timo getroffen, Jay, wer war nicht, Tech Floyd, Jorma von Major Tech, so viele, die da waren. Dann natürlich mit Leo den Livestream gemacht und dann musste ich eigentlich auch schon fast wieder los. Bin dann mit dem lieben Technik-Faultier wieder zurück in den Zug. Ich war, glaube ich, effektiv 3 Stunden da oder so. Haben uns so ein Subway-Sandwich geholt. Ich wurde eingeladen. Dankeschön, Carsten. Sehr nett. War eine sehr gute Idee, das dann erstmal 3 Stunden im Rucksack zu lassen. Der riecht jetzt noch nach Sweet Onion-Soße. Beste Soße bei Subway, würde ich sagen. Ja, und sind dann zurückgefahren. Da ging es relativ pünktlich. Dann war ich aber irgendwann abends 23:30 oder so zu Hause. Ja, wilde Fahrt auf jeden Fall. Aber als wir da im Vierer saßen und ich den Laptop aufgeklappt habe, habe ich plötzlich nur ganz viel von der Nothing Watch gelesen. Und auch die haben wir schon vor ein paar Wochen angekündigt. Das hatte der Fabian mitgebracht, dass Nothing ja mit CMF by Nothing quasi eine Untermarke gegründet hat. Die ist wohl vor allen Dingen, hat den Fokus auf Indien, wenn ich es jetzt so richtig verstanden habe. Und wir waren uns nicht ganz sicher, wofür CMF steht. Creating Money Fast, Karls Money Factory, könnte alles sein. Ist halt natürlich auch von dem ehemaligen OnePlus-Gründer Karl Pei. Auf jeden Fall gibt es da jetzt die CMF by Nothing Watch Pro. Der Kürze halt würde ich Nothing Watch Pro sagen. Und das ist keine Wear OS Smartwatch, aber eine sehr schicke Smartwatch. Sie hat mich auf den ersten Blick an die Apple Watch Ultra erinnert, hat aber natürlich trotzdem was ganz Eigenes. Ich denke da einfach nur dran, wegen diesem sehr eckigen, diesem Boxy-Design, wie man so sagt, und dann dem roten Signalband, was ein bisschen an diesen orangen Action-Button erinnert hat. Lautsprecher und Mikrofon sind auch integriert, zumindest ein Lautsprecher-Grill sieht man da an der Seite. Und es ist vor allen Dingen ein riesiges Display, 1,96 Zoll AMOLED-Display mit einer 58 Hertz Bildwiederholrate. Ist aber wohl kein LTPO-Panel, dafür ist die Auflösung sogar ein bisschen höher als bei der Apple Watch. Es gibt aktuelle Verbindungsstandards inklusive Bluetooth 5.3 und GPS. Und eben ein paar coole Funktionen. Wie gesagt, es ist ein eingeschränktes Betriebssystem. Dadurch hat man jetzt keinen Google Play Store oder so. Aber es gibt wohl trotzdem einen Sprachassistent. Ich weiß aber nicht, welcher das ist. Alexa ist es anscheinend nicht. Ihr könnt aber auch damit telefonieren über Bluetooth. Da ist natürlich eine aktive Verbindung zum Smartphone gefragt. Es ist kein LTE verbaut, also kein eSIM-Modell. Das ist halt eher so eine Smartwatch, wie man sie von Amazfit kennt oder von Huawei zum Beispiel. Der Preis wurde dann am Anfang auch nicht gesagt. Mittlerweile hat jemand bei uns in den Kommentaren geschrieben, $69 soll sie kosten, was ein absoluter Kampfpreis ist für diese Art von Smartwatch mit den Funktionen. Zumal es 110 Sportmodi gibt. Wir haben auch natürlich ein paar Health-Tracking-Sachen, Herzfrequenzsensor, Gyroskop, Beschleunigungssensor, Schlaftracking ist mit am Start. Also alles das, was man so gewöhnt ist. 5 ATM, Wasserschutz. Und sie soll auch ziemlich robust sein. Der Knopf wurde so und so oft getestet. Genau, es ist keine Krone, sondern ein Knopf an der Seite. Aber sie sieht ziemlich schick aus, wie ich finde. Relativ modern, relativ eigen, so wie man es von Nothing kennt. Ist jetzt kein transparentes Design. Ist da dann der Unterschied zwischen Nothing und CMF? Muss es immer alles transparent sein? Das könnte sein. Hätte ich aber auch sehr cool gefunden. Vielleicht wollen sie damit die Grundlage schaffen für eine richtige Nothing Smartwatch. Meiner Meinung nach könnte das auch als Nothing Watch auftreten oder Band oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich finde sie optisch auf jeden Fall sehr, sehr gelungen. Und es gibt halt super viele Watchfaces, die halt in diesem Nothing-Stil, in diesem Dot-Matrix-Stil gehalten sind. Mag ich sehr gern, würde ich auf jeden Fall sehr gerne testen. Bin gespannt auch, wie gut dann das ganze Health-Tracking und GPS ist, weil es ist leicht, die Komponenten reinzuwerfen, aber es ist gar nicht mal so leicht, das umzusetzen. Da sind auch schon viele andere dran gescheitert. Gerade Amazfit am Anfang war ein gutes Beispiel und das macht nicht jeder so gut. Auch mit einer Samsung-Uhr sieht es jetzt nicht unbedingt viel besser aus, obwohl die viel teurer ist. Da sind gerade Apple und Huawei meiner Meinung nach Vorreiter. Die kamen jetzt raus und die kamen nicht ganz aus dem Nichts, aber ich bin sehr gespannt, wie es damit weitergeht, ob man damit so ein bisschen den Markt testet und ob sie auch den offiziellen Weg nach Europa irgendwie findet. Das könnte echt was werden. Also ich merke sowieso gerade, ist so wieder so ein neuer Wearable-Hype, der hier auftritt. Neue Xiaomi Watch, neue Nothing Watch. Ja, Pixel Watch wird wahrscheinlich nächste Woche vorgestellt. Es gibt die neuen Apple Watches. Also viel im Wearable-Thema sind wir unterwegs. Aber das ist nicht das Einzige, denn es gibt auch eine neue Drohne. Und ich weiß nicht ganz, also Drohnen finde ich ein super schwieriges Thema. Interessant natürlich auch irgendwie. Und wir hatten hier schon so viele Drohnen bei uns im Büro, gerade als dann die ersten DJI-Sachen kamen. Ich weiß noch, eine DJI Spark damals, das war bahnbrechend. Hatte ich auch selber mal, aber da nie wirklich mit geflogen, muss ich sagen. Wir hatten ganz kleine Drohnen aus so China-Shops, die wir einfach im Büro immer gegen die Wand geflogen haben, aus Jux und Dollerei, die auch nie so richtig kaputt gegangen sind, weil sie dann auch einen Propellerschutz hatten. Und es gibt natürlich gerade von DJI diese absoluten Klopper mit Mavic und wir hatten auch die zwei Zoom hier und haben wir immer noch. Und jetzt gab es die neue, die DJI Mini 4 Pro und der liebe Tommy hier aus der Redaktion, den ihr auch schon mal hier im Podcast gehört habt, der hat die jetzt getestet und den Test möchte ich erstmal empfehlen. Das ist ein sehr schöner Bericht geworden, muss ich sagen. Und der durfte sich die ein bisschen angucken. Die ist ja grundsätzlich sehr interessant, weil die mit 249 Gramm eben unter dieser 250 Gramm Grenze liegt. Trotzdem bekommt man 48 Megapixel Sensor, 100 FPS bei einer 4K Auflösung und kann sogar auch im 10-Bit D-Log-Profil aufnehmen, um nachher ein bisschen besser color graden zu können. Ich kann da gar nicht so viel zu sagen, weil ich die selber eben halt nicht geflogen bin. Deswegen einfach mal den Link in den Shownotes, wo der liebe Tommy sogar einen eigenen Versuchsaufbau hatte mit, was hat er organisiert, wie heißt das nochmal, flüssiger Stickstoff oder sowas, dass man so einen Dampf hat, um halt irgendwie die Rotoren und die Propellerwirkung zu simulieren. Richtig, richtig coole Sache. Er ist auf jeden Fall sehr begeistert. Es ist Spoiler, so viel kann man sagen, aber das ist bei DJI, ist man das gewohnt. Die 799 € sind es gut investiert, denn das ist einfach die Referenz im Mini-Drohnen-Bereich, wenn man das halt wirklich nicht nur zum Fliegen benutzen möchte, sondern auch wirklich sehr, sehr, sehr brauchbare Drohnenaufnahmen machen möchte. Eben vielleicht für einen YouTube-Kanal, für Instagram oder einfach für privat, wenn man mal eine Reise macht. Richtig schöner Test geworden. Schaut euch den auf jeden Fall mal an und lasst mich mal gerne wissen, ob ihr mehr über Drohnen in Zukunft hören möchtet. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist das gleiche wie bei Action-Cams. Das ist so ein bisschen ausgestorben, beziehungsweise gibt es einfach nicht so viel Konkurrenz. Es ist halt dann immer die GoPro und es ist halt immer die DJI. Also das hat sich so ein bisschen rauskristallisiert. Klar gibt es auch hier und da noch andere Hersteller, aber sind die so groß, sind die genauso gut? Wir hatten höchstens mit Fimi mal so eine Konkurrenz aus dem Xiaomi-Universum, aber auch nicht so richtig, aber es war in den China-Shops immer ein großes Ding. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr in Zukunft hier bei Technisch gesehen mehr über Drohnen hören möchtet. Vielleicht können wir da mal einen Exkurs machen. Gerade der Tommy und der Jens haben schon viel getestet da, sind beziehungsweise viel geflogen in dem RC-Bereich. Ist nicht so ganz mein Thema. Also lasst mich mal gern wissen, was ihr von Drohnen haltet. Wo ich ja auch nicht so ganz weiß, was ich davon halten soll, ist AI. Und hat schon fast das Gefühl, der Hype ist ein bisschen wieder runtergegangen. Aber wenn eine Firma am Zahn der Zeit ist, dann ist das wohl Meta. Warum benennen sich die ganzen Social Medias eigentlich immer um? Egal. Meta hat gestern, glaube ich, AI-Personas. Personas vorgestellt. Und ich habe immer noch nicht so 100% verstanden, was es ist, muss ich sagen. Ich habe es auch in meinem Instagram-Feed, es ist viel aufgetaucht. Und da habe ich mir ein bisschen genauer angelesen. Aber ich verstehe es so, dass es, ich glaube, insgesamt 26 oder 28 solcher AI-Personas gibt auf Meta und Instagram, mit denen du interagieren kannst. Und die vertreten bestimmte Interessen. Und diese Personas sind nicht Charaktere, aber sie werden gespielt, kann man fast sagen. Also ein Vorbild, optisches Vorbild sind bekannte Personen. Und die stehen dann jeweils für so ein Interessenfeld. Da sind zum Beispiel Personen wie Mr. Beast mit dabei, der dann so ein bisschen der Funny Guy wohl ist oder der große Bruder, der dich so ein bisschen ärgern soll. Ich habe Snoop Dogg gesehen und ich habe noch ein paar andere Namen gesehen, die ich tatsächlich gar nicht kenne. Und die stehen dann eben für so gewisse Interessen und man soll mit denen interagieren, um sich diesen Interessen ein bisschen näher widmen zu können. Ich glaube, da kommt im Nachhinein noch mehr dazu. Ich habe was von Bear Grylls auch gelesen. Das ist dann wahrscheinlich so die Outdoor-Persona. Und wenn man sich dann für Outdoor-Sachen interessiert, dann ist es wahrscheinlich wie so ein Chatbot und man kann ihn fragen, hey, ich würde mal gern wandern gehen, wo kann ich denn hier in meinem Umkreis am besten erstmal wandern gehen oder so und worauf muss ich achten, was muss ich für Schuhe an? So stelle ich es mir jetzt ganz naiv mal vor. Vielleicht habt ihr es besser verstanden, dann könnt ihr mich gerne in den Kommentaren korrigieren. Fand ich aber ein bisschen wild, genauso wild wie die neuen Meta Ray-Ban Smart Glasses. Ihr erinnert euch vielleicht, das gab es glaube ich vor 2 Jahren schon mal. Meta hat in Kooperation mit Ray-Ban, dem bekannten Sonnenbrillenhersteller, eine Smart Glass veröffentlicht und jetzt gibt diese Smart Glasses 2 und die sehen optisch aus wie die Ray-Ban Wayfarer, also genau die Brille, an die ihr denkt, wenn ihr an eine Ray-Ban denkt. Das bekannte Gestell ist das, gibt es wohl in verschiedenen Farben. Ist aber keine normale Sonnenbrille, sondern eben eine smarte Brille mit einer 12-Megapixel-Kamera im Brillenrahmen. Und mit der kann man jetzt tatsächlich live streamen. Dafür ist natürlich dann irgendwie Internet vonnöten. Ich glaube, das geht dann nur per Hotspot mit dem Handy, kann ich mir vorstellen. Vielleicht kann man auch sogar eine SIM-Karte reinmachen. Aber man kann auch so Videos aufnehmen in 1080p oder eben Fotos machen. Bis zu 500 Fotos, 32 GB Speicher gibt es. Angetrieben wird das von einem Snapdragon Chip und Lautsprecher sind natürlich auch drin. Ist jetzt ein bisschen lauter, bis zu 50% lauter und das alles in einer schicken Optik von bis zu $299. Ist natürlich gerade für Instagrammer, TikToker, Snapchatter vielleicht echt gar nicht mal so uninteressant, weil man die Kamera ja dann immer dabei hat, immer auf hat vielleicht, außer wenn es dunkel ist und sich dann ja, dann vielleicht so seinen Tag vloggen kann und immer loslegt oder mal einen Livestream machen kann, ist ja wirklich eine sehr einzigartige Perspektive, wirklich POV, mehr geht da eigentlich nicht. Von daher, ja, ist schon eine sehr, sehr interessante Sache, wie ich finde. ich weiß nicht, ob ich so eine Brille haben wollen würde. Ich mag meine Sonnenbrille sehr gern, die ist aber auch nicht von Ray-Ban. Aber wenn ich ein Foto machen will, dann kann ich auch einfach mein Handy in die Hand nehmen. Ist noch so ein Gadget, was man dann aufladen muss. Ich weiß ja nicht. Aber irgendwie ausprobieren würde ich sie schon gerne. Ist auf jeden Fall ein interessantes Konzept. Und mit Ray-Ban hat man natürlich auch einfach eine hochqualitative Brille mit am Start. Und die sind ja so schon teuer. Ich glaube, die kosten ja so schon 130 Euro. Dann ist es quasi nur fast doppelt so teuer für den Smart-Aufschlag. Das geht eigentlich schon aus einer preislichen Perspektive, würde ich sagen. Ganz nette Idee und ja, gab es vorher schon, ist jetzt einfach die bessere Version. Ja, das sind die Themen, die ich mir rausgesucht habe bisher. Ich würde jetzt sonst den Fabian fragen, der hätte bestimmt noch mehr, aber der ist erst nächste Woche wieder da. Da gibt es auf jeden Fall dann wieder eine normale Folge. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm. Ich habe versucht, meine Themen hier für diese Woche rauszusuchen. Ich fand es eigentlich ganz interessant. Und es ist ganz schön anstrengend, alleine zu reden. Aber das bin ich ja von den Videos auch ein bisschen gewohnt. Aber dann mache ich mehr Pausen. Habe ich eine Empfehlung der Woche? Ist natürlich das, was ihr euch jetzt gerade fragt. Darauf wartet ihr. Deswegen hört ihr hier bis zum Ende und seid Abonnent. Und die Antwort ist kann ich Subway empfehlen? Die Sweet Onion Sauce von Subway? Nee, das passt nicht. Ich empfehle Football. Ihr habt es ja vielleicht mitbekommen und ist gerade in den letzten Jahren ein echter Trend. Ich habe früher selber Fußball gespielt und immer auch viel Fußball geguckt. Ich habe so ein bisschen erst die Liebe verloren. Ich gewinne sie gerade so ein bisschen zurück, muss ich sagen, durch den Fußball-Podcast, durch den Copa TS-Podcast. Und so, ja, irgendwie habe ich da ein bisschen Spaß wieder dran. Aber ich habe noch mehr Spaß an Football, American Football, um genau zu sein. Die NFL ist wieder losgestartet vor 3 Wochen. Und ich habe es jetzt auch erst mal gesehen, wie das bei RTL übertragen wird. RTL hat sich ja die Rechte gesichert. Früher war es bei ProSieben. Und ich habe viel bei ProSieben, ProSieben Max mit dem alten Team da geschaut und fand das eigentlich immer ganz gut, wie sie es gemacht haben. Es ist jetzt größtenteils das gleiche Team. Ich fand es schon ein bisschen seriöser jetzt und vorher ein bisschen lustiger immer. Guck's aber dennoch gerne, wenn es dann irgendwie gratis ist. Ich sehe es auch nicht so ganz ein, so einen Season Pass dafür zu bezahlen, weil es dann auch sehr teuer wird. Aber also der Hype ist immer noch da oder der ist schon vor ein paar Jahren losgegangen. Ist vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen schwer reinzukommen, aber ich finde, die erklären das immer ganz gut. Und ich finde jetzt gerade für die kommende Zeit ist es echt was Cooles zum Gucken sonntagsabends. Ist ein schönes Ritual, es ist ganz viel Spannendes rund um die NFL. Ich finde, die machen viel, um diesen Ligabetrieb da spannend zu halten. Bei Social Media geht viel und jetzt spätestens, wenn ihr ein Swiftie seid und das mit Travis Kelce mitbekommen habt und Taylor Swift, dann solltet ihr jetzt loslegen und reinschalten. Ich schaue es sehr gerne, kann man sich gut drüber austauschen. Ist was ganz anderes als Fußball auf eine Art. Aber ja, so ein eigener kleiner Kosmos und dann ist ja auch Super Bowl und dann habt ihr auch wieder ein halbes Jahr Ruhe. Also von daher, meine Empfehlung ist Football gucken, jeden gottverdammten Sonntag. Wieder entsprechende Film mit Jamie Foxx, glaube ich, von damals. Ich weiß nicht mehr, ob ich den empfehlen würde. Ansonsten habe ich tatsächlich nicht viel gesehen. Ist gerade ziemlich viel los. Aber ja, nächste Woche wieder in gewohnt alter Manier. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Nachsicht, dass es diese Folge, diese Woche ein bisschen anders war. Und es war trotzdem gut. Von daher bleibt mir nichts anderes über, als euch ja, einen schönen Tag zu wünschen. Macht's gut, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like. Wenn ihr sagt, ey, netter Versuch, Torben, aber das war wirklich nichts, dann ist auch okay, dann lassen wir es in Zukunft sein. Aber wir wollten es mal ausprobieren, wie das so ist. Mir hat Spaß gemacht trotzdem. Ich freue mich auf eure Kommentare, dann kann ich mich da ein bisschen reinhängen und auf eure Empfehlung der Woche. Macht's gut, liebe Leute, bleibt gesund und tschüss.